Wer seine Bibel dabei hat, kann gerne mal mit aufschlagen. Wir befinden uns heute im Johannesevangelium, Kapitel 1. Ich sage noch nicht die Verse, da kommen wir gleich zu. Johannes 1. Es gibt ein Symbol in unserem Alltag oder eher ein Verkehrsschild, also wenn wir so mit dem Auto unterwegs sind, begegnen uns ja so einige Schilder, auf die wir achten müssen, die uns etwas zu sagen haben. Und manchmal kommen wir dann an eine Bahnschranke, die möglicherweise gerade zugeht. Und da ist ein Schild, das wir oftmals übersehen oder das wir nicht so wahrnehmen, nicht so ernst nehmen, weil es uns in diesem Moment keine Bedeutung zeigt. Aber wisst ihr, von welchem Schild ich spreche? An Bahnübergängen, was sieht man da für ein Schild? Richtig, das Andreaskreuz. Und das Andreaskreuz sagt uns, dass der Schienenverkehr Vorrang hat. Und dieses Verkehrsschild hat natürlich auch seine Berechtigung. Und jeder, der dieses Schild kennt, der weiß, es ist eher ein X anstatt ein Kreuz, so wie wir es kennen. Es ist ein X-Kreuz. Und vielleicht weiß auch jemand, warum das Andreaskreuz seinen Namen trägt, warum das Andreaskreuz Andreaskreuz heißt. Weiß keiner? Genau. Der Apostel Andreas soll an einem solchen X-Kreuz gekreuzigt worden sein, laut der Überlieferung. Und wir wissen auch aus der Überlieferung, dass der Apostel Petrus, also der Bruder von Andreas, an einem umgedrehten Kreuz gekreuzigt worden sein soll. Was natürlich alles Überlieferung ist, das ist nicht etwas, was uns die Bibel erklärt, aber es gibt halt so Überlieferungen, die sich über die Jahrhunderte einfach so weitergetragen haben. Und deswegen bleibt es immer so leicht spekulativ, was ist wirklich dran und so weiter. Es ist für uns jetzt auch nicht wichtig, wer an welchem Kreuz gekreuzigt worden ist. Aber ich möchte, dass wir uns heute den Apostel Andreas mal genauer anschauen. Also das, was die Bibel über ihn sagt, das, was wir so von ihm hören. Und es gibt nicht viele, die besonders viel über den Apostel Andreas wissen, weil er einfach so unscheinbar ist. Er ist so hintergründig. Nicht so wie sein Bruder Petrus, der sehr vordergründig ist, der überall im Evangelium einen Auftritt hat, von dem wir wichtige Verse auch kennen, der uns zwei Briefe hinterlassen hat. Andreas ist eher jemand, der seinen Dienst so im Hintergrund tut, aber in Bescheidenheit und Treue. Und deswegen finde ich, dass da, wo wir Andreas in der Bibel sehen, da finden wir wegweisende Merkmale für uns als Christen, wo wir einfach uns ein Vorbild von ihm nehmen können. Und da gibt es drei markante Stellen, gerade im Johannesevangelium, das ist in Kapitel 1, in Kapitel 6 und in Kapitel 12. Und wir finden in diesen Begebenheiten mit Andreas, an Andreas Person, ein geistliches Anliegen, ein missionarisches Anliegen und ein großes Vertrauen auf die Macht Jesu. Und jetzt können wir die ersten Verse lesen, und zwar Johannes 1, 35 bis 42. Die Verse 35 bis 42. Am nächsten Tag stand Johannes abermals da und zwei seiner Jünger. Und als er Jesus vorübergehen sah, sprach er: Siehe, das ist das Lamm Gottes. Und die zwei Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um, sah sie nachfolgen und sprach zu ihnen: Was sucht ihr? Sie aber sprachen zu ihm: Rabbi, das heißt übersetzt Meister, wo ist deine Herberge? Er sprach zu ihnen: Kommt und seht. Und sie kamen und saß und blieben diesen Tag bei ihm. Es war aber um die 10. Stunde. Einer von den Zweien, die Johannes gehört hatten und Jesus nachgefolgt waren, war Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Der findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm: Wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt der Gesalbte. Und er führte ihn zu Jesus. Und als Jesus ihn sah, sprach er: Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen, das heißt übersetzt Fels. Am nächsten Tag, das war schon 42, stoppen wir hier. Also der erste Punkt von dem Text her, was wir bei Andreas jetzt so beobachten können in diesen paar Versen, ist, dass er uns zu einem Wegweiser wird durch sein geistliches Anliegen. Andreas wird uns zum Wegweiser durch sein geistliches Anliegen. Andreas war ein einfacher und fast unscheinbarer Apostel der Jünger Jesu Christi, der eigentlich nichts Großes oder Besonderes darstellte, auch von seiner Position her, wie zum Beispiel sein Bruder Petrus, der quasi immer als Anführer der Jünger galt. Die Bibel berichtet eigentlich auch nichts Negatives von Andreas, was ihm zugutekommt, wo man einfach auch sagen kann, ein gutes Vorbild, wenn schon nichts Negatives über ihn gesagt wird. Und Johannes schreibt uns hier, und das haben wir gerade gelesen, dass Andreas einer der ersten Nachfolger Jesu war. Einer der allerersten. Und wer hätte das gedacht, wenn wir oftmals immer nur Petrus hören? Petrus war bestimmt der Erste und so weiter. Aber nein, es war sein, sagen wir mal, unscheinbarer Bruder Andreas, der Jesus wohl als erstes nachgefolgt ist. Und auch das bleibt uns vielleicht hier schon schnell verborgen. Wahrscheinlich war Andreas auch einer der Ersten, die in Jesus den Messias gesehen haben. Die nicht nur ihn als Rabbi gesehen haben, sondern die sofort wussten, als Johannes sagte, siehe das Lamm Gottes, er wusste, das ist der Messias. Das ist ganz klar, ohne Zweifel ist das der Retter. Und als Jude, so wie wir ihn jetzt kennengelernt haben, war sein geistliches Anliegen quasi schon vorprogrammiert. Denn viele Juden lebten auch gerade zu dieser Zeit in der Erwartung des kommenden Messias. Viele haben auf ihn gewartet und quasi schon an jeder Ecke nach ihm gesucht. Wann kommt der Messias? Also da ist dieses geistliche Anliegen zu wissen, da kommt jemand, der uns befreit, gerade wenn man unter einer Besatzungsmacht lebt, dann hat man einfach dieses Verlangen danach, dass endlich jemand kommt, der alles wieder zurechtbringt. Und ich finde, dass das auch anders ist, wie bei vielen Christen heutzutage. Ich denke, dass viele Christen nicht mehr so auf dem Schirm haben, Jesus kommt wieder. Oder sagen wir einander Maranatha, Jesus kommt bald. Viele sind von ihrem Alltag so eingenommen, dass man diesen Fokus und diesen Blick einfach nicht mehr hat. Jesus kommt bald wieder. Vielleicht sehen wir sehen die Pandemie, wir sehen Krieg und so weiter, all das, was Jesus prophezeit hat, und dann kommt das Ende. Und vielleicht denken wir dann, ja, es muss irgendwann bald das Ende kommen, aber wir wissen nicht wann. Aber viele Christen sind viel von ihrem Alltag eingenommen und haben vielleicht den Blick schon verloren. Und wenn wir zurückdenken an die damalige Zeit der Juden, denken wir oft, dass sie nicht so einen stressigen Alltagstrubel hatten wie wir heutzutage, dass sie vielleicht viel mehr Zeit hatten, sich in der Bibel zu beschäftigen, sein geistliches Anliegen weiter auszubauen und so weiter. Aber ich denke, das ist ein falsches Denken, weil gerade Andreas und sein Bruder Simon, sie hatten einen Fischereibetrieb. Und wer damals seinen eigenen Betrieb hatte, der hatte wirklich viel zu tun. Und da musste man auch schon ums Überleben kämpfen, weil wir ja auch aus einem anderen Bericht der Bibel wissen, dass ein Fang, ein großer Fischfang, nicht unbedingt garantiert war. Dass man auch Nächte hatte, in denen man viel geschuftet hat, und man hat gar nichts gefangen. Auch das ist möglich. Sie hatten mit Sicherheit keine einfachen Lebensverhältnisse. Gerade wenn wir die römische Besetzungsmacht uns anschauen, da hatten sie nicht viel zu melden. Sie mussten sich quasi einem anderen System unterordnen. Und gerade als ein Gottesvolk, die nach einem Gottesrechtssystem leben, ist es schon schwierig, wenn auf einmal Heiden vor Ort sind, die dir sagen, was du zu tun hast. Aber trotzdem war ihr Rechtssystem sehr eng mit dem mosaischen Gesetz verbunden und sie hatten einfach diese Identität als Volk Gottes. Und wenn wir das mit Deutschland vergleichen, naja, dann können wir das nicht unbedingt behaupten. Vielleicht wurde Deutschland mal als christliches Abendland betrachtet, aber ich denke, seitdem hat sich ziemlich viel verändert und wir könnten Deutschland heute eher als gottlos bezeichnen. Aber das Volk Israel, das war eigentlich schon immer der Augapfel Gottes. Und deswegen hatte man in Israel, auch gerade zur damaligen Zeit, ein ganz dichtes Zugehörigkeitsgefühl zu Gott, weil man sich auserwählt gefühlt hat und weil die Schrift einem das ja auch so gesagt hat. Und deswegen war man als damaliger Jude auch eher an geistlichen und biblischen Inhalten interessiert, als irgendjemand vielleicht heute in Deutschland, abgesehen von uns Christen. Denn den Menschen heutzutage ist es einfach wichtig, dass man sich wohlfühlt, dass man seinen Luxus genießen kann, dass man auf keinen Wohlstand verzichten möchte. Und deshalb sprechen wir oft auch davon, dass wir uns als westliche Kultur eher um unsere Wohlstandsprobleme sorgen. Wir lesen jetzt von einem Andreas, dem geistliche Themen aus der Heiligen Schrift enorm wichtig sind und die wohl seinen Lebensstil auch dementsprechend geprägt haben. Wir sehen, dass er ein Mann mit einem ganz aktiven Glaubensleben war. Seine Arbeitsstelle schien eher nebenan zu stehen. Und damit zeigt Andreas uns auch so seine Prioritäten, dass sein geistliches Anliegen einfach viel wichtiger ist als alles andere. Und deswegen sagte er auch, wir haben den Messias gefunden. Für ihn war das eine Freude, ein freudiger Ausruf, wir haben den Messias gefunden. Und warum hat er den Messias gefunden? Weil er nach ihm gesucht hat, weil er Ausschau gehalten hat, weil er die Schriften kannte und wusste, da kommt jemand, der wird die Schriften erfüllen. Das, was über Jesus geschrieben ist, was der Messias zu sein hat. Und deswegen hat Jesus Andreas' Erwartungen aus dem Alten Testament erfüllt. Er hat in Jesus die Erfüllung des Alten Testaments gesehen. Er wusste über den Gesalbten, über den Messias Bescheid, der da kommen sollte. Und das prägt und zeichnet einfach sein geistliches Anliegen aus. Und ich hätte wirklich mehr darüber erfahren wollen, welche Erfahrungen er vielleicht schon mit Jesus gemacht hat. Was war zu diesem Zeitpunkt schon über Jesus bekannt? Aber das wird uns so nicht gesagt. Was genau hat ihn zu der Erkenntnis geführt, dass er der Messias ist? In unserem Text gibt uns auf jeden Fall Johannes der Täufer den entscheidenden Hinweis, siehe, das ist das Lamm Gottes. Und Andreas hat genau hingehört, das Lamm Gottes. Und Andreas wird auch erkannt haben, dass Johannes mit dem Lamm Gottes natürlich das Lamm aus Jesaja 53 meint. Das Lamm, das für die Sünden der Menschheit gestorben ist, das sein Blut für die Menschheit, für die Sünden der Menschheit vergießt. Und deshalb weist der Täufer seinen Jünger ausdrücklich auf Jesus hin und wurde auch ihn zum Wegweiser in die Nachfolge Gottes. Und ich denke, das zu erkennen, das Lamm Gottes, den Erlöser zu erkennen, das ist eine lebensrettende Einsicht. Und deshalb bin ich für mich selber froh, dass auch ich diese Erkenntnis erlangt habe, dass ich in Jesus erkannt habe, er ist der Messias, er ist der Retter, er ist der Erlöser, der mich aus der Sündensklaverei erlöst hat. Und Andreas war außerdem einer von zwei Jüngern des Täufers Johannes, die seine Worte wirklich ernst genommen haben. Johannes hatte ja auch noch mehrere Jünger gehabt und Andreas und der andere Jünger, der jetzt nicht namentlich erwähnt wird, haben das sofort verstanden und sind Jesus nachgefolgt. Sie haben die Worte wirklich ernst genommen. Und wir sehen auch, dass wenn Jesus gepredigt hat, dass Jesus Worte oftmals eben nicht so ernst genommen wurden oder dass sein Ruf nicht ernst genommen wurde, dass es Leute gab, die gesagt haben, ich glaube nicht, dass du der Messias bist, ich glaube nicht, dass du der Erlöser bist. Aber trotzdem haben viele seinen Ruf gehört und sind ihm nachgefolgt. Jesus hat viele Wunder getan und hat sich erwiesen als der Messias. Es gab auch Johannes Jünger, die Jünger von Johannes blieben, die Johannes weiter nachgefolgt sind. Vielleicht waren sie vorher skeptisch in Bezug auf Jesus, das wissen wir nicht ganz genau. Aber wir sehen auch, dass es nachher einen gewissen Disput gibt zwischen den Jüngern des Johannes und den Jüngern des Jesus. Und da können wir einfach sehen, dass es Leute gab, die Johannes Jünger blieben. Wir lesen auch in der Apostelgeschichte, dass es dort Leute gibt, die nur die Taufe des Johannes kannten, wo das Wort Jesu oder auch gewisse Theologie, was Jesus betrifft, als der Messias, noch vielleicht gar nicht so durchgedrungen war. Es hat vielleicht länger gedauert, bis sie hörten, dass es eine Taufe im Namen Jesu gibt. Auf jeden Fall, Andreas geistliches Anliegen führte ihn in die Nachfolge Jesu. Dadurch, dass er schon Ausschau nach dem Messias gehalten hat und Jesus als den Messias angenommen hat, das führte ihn dazu, Jesus auch nachzufolgen. Denn er fragte Jesus, wo ist deine Herberge? Wo hältst du dich auf? Wo können wir mit dir hingehen? Was passiert als nächstes? Und Jesus sagt, kommt und sieht. Kommt mit mir und ihr werdet sehen, wie Nachfolge aussieht. Der zweite Punkt heute Morgen, warum Andreas uns zu einem Wegweiser wird, ist durch sein missionarisches Anliegen. Andreas wird uns zum Wegweiser durch sein missionarisches Anliegen. Es gibt einige außerbiblische Quellen, die über das Wirken von Andreas berichten. Also weil die Bibel halt eben nicht so viel darüber hergibt, was hat Andreas alles getan, gibt es zum Beispiel auch Kirchengeschichtsschreiber. Einer davon ist Eusebius, ein sehr bekannter. Der hat um 300 nach Christus überliefert, dass Andreas unter den Skiten, also in Südrussland, als Missionar gewirkt hat. Also das heißt wahrscheinlich, dass er übers Schwarze Meer bei den Skiten bekannt gewesen ist und dort das Wort verkündigt hat. Und interessant dabei ist, dass Andreas bis heute als Schutzpatron der Russen gilt. Und ein anderer Bericht über Andreas, der geht auf Papias zurück, im ersten Viertel des zweiten Jahrhunderts. Und der sagt, dass Andreas und neben den anderen Aposteln in Kleinasien, also in der heutigen Türkei, bekannt und geschätzt war. Also das sind so Dinge, könnte möglich gewesen sein. Wir wissen aber trotzdem nicht genau, wie weit der Missionsdienst von Andreas ging, was genau er gewirkt hat. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass Andreas niemand war, der untätig blieb oder der sich gedacht hat, die Leute werden schon irgendwann an meine Haustür klopfen und von Jesus erfahren wollen. Nein, er war einer, der hatte ein aktives Glaubensleben, ein missionarisches Anliegen und ging auf die Leute zu und wollte in Jesu Namen das Evangelium verkündigen. Aber das Johannesevangelium ist, was Andreas betrifft, wirklich die ausführlichste neutestamentliche Quelle, wo wir eigentlich alles Mögliche oder alles Wichtige über Andreas erfahren können. Und demnach scheint auch zwischen Johannes und Andreas ein sehr enges Verhältnis bestanden zu haben. Eben weil Johannes derjenige ist, der möglichst ausführlich auch über Andreas berichtet. Und es könnte auch sein, dass der andere Jünger, der neben Andreas stand, als Johannes ihnen gezeigt hat, hier, das ist das Lamm Gottes, dass das Johannes gewesen ist. Es ist auch möglich. Johannes berichtet uns von Andreas' Leidenschaft, Verwandte, aber auch Fremde zum Herrn zu bringen. Und so heißt es in Johannes 1, Vers 42, und führte ihn zu Jesus. Andreas führte Petrus zu Jesus. Das heißt, dass Andreas am Anfang der Geschichte Jesu mit Petrus stand. Dass Andreas derjenige ist, der zu Petrus gesagt hat, wir haben den Messias gefunden, ich stelle ihn dir vor. Und Petrus durfte erkennen, Jesus ist der Messias. Und jetzt stellt euch vor, es hätte diesen Andreas-Dienst nicht gegeben. Andreas hätte Petrus nicht mit Jesus bekannt gemacht. Wir wissen natürlich, dass es alles Vorsehung ist, es hat so passieren müssen. Aber trotzdem würden uns doch einige wichtige Worte und Momente und Situationen in der Bibel fehlen, wenn es diese Begegnung nicht gegeben hätte. Andreas tat jedenfalls einen wichtigen Dienst an seinem Bruder, indem er ihn mit Jesus bekannt gemacht hat. Er führte seinen Bruder Petrus zu Jesus. Und das hat hier auch zwei Bedeutungen. Und zwar erstens führte er ihn äußerlich zu Jesus, also das, weil er wusste, wo sich Jesus aufhält. Und zweitens wird Andreas seinem Bruder zum Wegweiser in die Nachfolge Jesu und damit auch ein Wegweiser zum ewigen Leben. Wir haben den Messias gefunden und er schenkt ewiges Leben. Und das können wir uns auch für uns selber vorstellen. Wir können ein Andreas sein, der einen Petrus zu Jesus führt. Natürlich wird es wohl kein Petrus sein, den wir zu Jesus führen oder den wir mit Jesus bekannt machen, aber wir können zukünftige treue Nachfolger mit Jesus bekannt machen, ihnen das Evangelium erklären und einfach zeigen, wer Jesus ist und was wir glauben und können auch in diesem Sinne zu Wegweisern für andere werden. Und das muss uns einfach auch bewusst sein, wenn wir mit Familienangehörigen sprechen, wenn wir mit Fremden, mit Nachbarn, mit wem auch immer sprechen, wir können zu Wegweisern werden, die Menschen in die Nachfolge Jesu führen können. Und natürlich ist das nur möglich, wenn ich selbst für Jesus ein gutes Vorbild abgebe. Wenn man an mir sieht, wow, ein treuer Nachfolger, der es wirklich ernst meint, der nicht anders lebt, als er glaubt, dann wird das auf jeden Fall nicht die Leute abhalten, mit Jesus Bekanntschaft zu machen oder an Jesus zu glauben. Aber wenn man an mir sieht, dass ich eben ganz anders lebe als das, was ich erzähle, und wenn ich ganz anders lebe als das, was ich glaube, dann will keiner zu Jesus kommen. Dann bin ich nicht aufrichtig. Die Menschen um uns herum suchen etwas, was ihrem Leben etwas bringt. Sie suchen nach Freude, sie suchen nach Friede, nach Hoffnung, nach Sinnerfüllung im Leben, nach Zuversicht und so weiter und so fort. Das alles suchen die Menschen, aber sie wissen nicht, wo sie es finden können. Und wenn man die Freude, diese Hoffnung und die Sinnerfüllung im Leben an uns Christen nicht erkennen kann, dann werden sie auch nicht weiter nach Jesus suchen. Aber schaut euch Andreas an. Er sagte zu Petrus, wir haben den Messias gefunden. Ist das nicht auch eine wunderbare Botschaft für uns, dass wir zu unserem Nachbarn, zu unseren Familienmitgliedern gehen und sagen, ich habe den Messias gefunden für mein Leben. Ich habe meinen Erlöser gefunden, der mich von allem frei gemacht hat. Mein Helfer aus aller Not und Angst und so weiter. Ich habe eine Lebensbereicherung gefunden, etwas sehr Kostbares. Sagen wir das unseren Leuten oder auch Fremden. Denn wenn wir es ihnen nicht sagen, dann entgeht auch diesen Menschen die größte Chance, ewiges Leben zu erhalten. Und wenn man die Menschen fragen würde, möchtest du ewiges Leben haben? Dann wird doch keiner Nein sagen, oder? Jeder möchte ewig leben. Ich meine, viele Menschen bauen Häuser, als ob sie ewig leben würden. Und im Grunde will jeder ewiges Leben haben, aber keiner weiß oder kaum einer weiß, wie er es bekommen kann oder was zu tun ist. Und da kommt eben dieser Andreas-Dienst ins Spiel. Ich habe den Messias gefunden, ich sage es ihm weiter, ich sage es ihr weiter und so weiter. Und wenn wir wie Andreas den Weg kennen, dann können wir diesen Weg auch anderen zeigen. Später in Johannes 12, Vers 22 tritt Andreas gemeinsam mit Philippus vor Jesus und sie berichten ihm von einigen Griechen, die Jesus kennenlernen wollen. Und das ist auch sehr interessant, denn hier geht Andreas einen Schritt über die Familie hinaus. Er hat seinen Bruder zu Jesus geführt und jetzt kommt er und er möchte auch Fremde mit Jesus bekannt machen. Da sind einige Griechen und sie wollen Jesus kennenlernen und hier wird Andreas ein Mittelsmann zwischen Jesus und den Griechen. Und das Interessante ist, dass Andreas sowie auch sein Bruder Petrus aus Bethsaida kamen und dort gab es sehr viele Griechen und dort wurde vermehrt auch Griechisch gesprochen. Und deswegen können wir uns vorstellen, dass Andreas da so eine Art Verbindungsmann war, weil die Griechen ihm vielleicht auch Vertrauen schenken oder weil sie ihn vielleicht auch kannten aus der Gegend, aus der er kam. Jedenfalls soll uns Andreas schlichtes, aber brennendes missionarisches Anliegen soll auch uns kennzeichnen oder motivieren, Jesu Botschaft weiterzusagen. Und in diesem Dienst für Gott benötigen wir eben auch großes Vertrauen, wie Andreas es feststellen muss. Wir brauchen großes Vertrauen auf Jesus, denn wenn wir ohne Vertrauen seinen Namen verkündigen, dann klingt es natürlich auch nicht so, als ob wir wirklich daran glauben würden. Aber wenn wir festes Vertrauen haben, unerschütterlich die Botschaft weitersagen, so wird man es uns wohl eher abnehmen. Und deswegen macht Andreas diese Erfahrung auf die Macht Jesu vertrauen zu müssen. Und deswegen der dritte Punkt heute Morgen. Andreas wird zum Wegweiser durch sein Vertrauen auf die Macht Jesu. Denn Jesus nachzufolgen gestaltet sich auch im Leben eines Apostels nicht immer leicht. Es ist auch für uns nicht immer leicht, Jesus nachzufolgen. Vielleicht geraten wir mal in Zweifel oder haben Probleme zu vertrauen. Und dann sehen wir Andreas im Johannesevangelium Kapitel 6, wer mal mit aufschlagen möchte. Das Kapitel beginnt mit der Speisung der 5000. Und Andreas lernt bei dieser Speisung etwas über Jesu Allmacht, was sein geistliches Anliegen und sein Gottvertrauen mit Sicherheit auch weiter ausgebaut oder auch gestärkt hat. Und Andreas wird dort auch zu einem Augenöffner für zweifelnde Menschen. Jetzt stellt euch diese Menge mal bildlich vor eurem Auge vor. 5000 Menschen sind vor euch versammelt und alle haben Hunger. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, gebt ihm zu essen. Und sie gehen erstmal ganz rational an die Sache ran und schauen, was haben wir denn? Und Andreas ist derjenige, der dann sagt, ich habe hier ein Kind gefunden, der hat ein paar Fische und ein paar Gerstenbrote. Aber es wird niemals ausreichen für 5000 Menschen. Deswegen standen die Jünger hier jetzt vor einem Rätsel und die Lösung des Rätsels überforderte sie. Sie konnten nur das sehen, was sie jetzt vor Augen hatten. Ein paar Fische und ein paar Gerstenbrote. Für 5000 absolut nicht ausreichend. Sie würden damit keine 5000 Menschen satt kriegen. Und Andreas ist sehr nüchtern und rational. Er sieht nicht nur diesen einen Korb, wo vielleicht etwas zu essen drin ist, sondern er zählt auch noch. Es sind, wie viele sind es? 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Was ist das für eine armselige Ausrüstung? Was können wir damit erreichen? Er sagt zu Jesus, wir haben zwar 5 Gerstenbrote und 2 Fische, aber was ist das für so viele Menschen, die vor uns gerade versammelt sind? Interessant, hier steht Gerstenbrote. Und Gerstenbrote waren eigentlich das Brot der Armen. Und Gerstenbrote waren nur halb so viel wert wie ein Weizenbrot. Und was auch interessant ist, der Prophet Elisa hat mit Gerstenbroten in 2. Könige 4 auch ein Speisewunder vollbracht. Es muss wohl ein besonderes Brot sein. Andreas fragt Jesus, willst du mit diesem bisschen etwas erreichen? Willst du mit dieser armseligen Ausrüstung Tausende satt werden lassen? Wie soll das funktionieren? Ich denke, jeder von uns wäre da ins Zweifeln gekommen, mit so wenig Essen so viele Leute satt zu machen. Und deswegen wurden in dieser Situation die Jünger auch ein kleines bisschen nervös, weil sie einfach nicht wussten, was passiert nun. Vielleicht standen sie kurz davor zu sagen, Leute, die Vorstellung ist vorbei, ihr habt alle das Wichtigste gehört und jetzt gehen wir alle schön nach Hause. Aber Andreas und auch wir lernen hier, dass die Situation ganz und gar nicht in der Hand der Jünger liegt, sondern die Situation und das Geschick dieser Geschichte liegt in Jesu Händen. Das bedeutet, da wo wir mit unserem Latein am Ende sind, da fangen die Möglichkeiten Jesu erst an. Deswegen kommt hier eine ganz neue Dimension in Sicht. Denn wir wissen alle, was hat Jesus aus dieser Kleinigkeit gemacht? Mit geringster Anstrengung, aber einem vollmächtigen Dankgebet wurden alle satt und es war nachher noch genug übrig. Ich hätte gern gesehen, wie das aussieht, wenn man einen Korb verteilt, der niemals leer wird. Das ist unglaublich. Es ist eben das, was Jesus ausmacht, was Gott ausmacht. Und viele Christen haben in einer Notsituation schon wie Andreas den Herrn gefragt, was ist das für so viele? Der skeptische Gläubige fragt bis heute, Herr, wie willst du aus meinem bisschen etwas erreichen? ich kann doch nichts. Ich kann dies nicht, ich kann das nicht. Was willst du mit mir schon anfangen? Oder vielleicht fragt er auch, was kannst du an meiner Situation schon verändern? Aus meiner Sicht sind alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Ich finde keinen Ausweg, es gibt keinen alternativen Weg, es ist kein Horizont in Sicht. Was soll ich jetzt noch tun? Und wie gesagt, da fangen Jesu Möglichkeiten erst an. Und deswegen will uns die Speisungsgeschichte, will uns vor Augen führen, welche Möglichkeiten dem Herrn zustehen. Oder besser gesagt, dass es ein unbegrenztes Handeln für Gott gibt. Ihm ist nichts unmöglich. Das Kleinste in der Hand des Herrn wird größer und gewaltiger als das Größte, das nur in unserer Hand liegt und ohne Gott nichts ausrichten kann. Ich denke, dass wir alle schon Situationen erlebt haben, dessen Ausgang wir uns nicht erklären können, oder? Vielleicht habt ihr schon mal etwas erlebt, wo ihr denkt, ich weiß nicht, wie das gut gehen konnte, aber irgendwie ist es gut gegangen. Und ich darf mir das persönlich beantworten mit dem Eingreifen meines Herrn. Dass ich weiß, es lag in seiner Hand, er hat sich darum gekümmert und deswegen hat es mein Vertrauen auf ihn gestärkt. Und es ist wichtig, Jesus dafür die Ehre zu geben, für alle wundersamen Fügungen und auch Versorgungen. Paulus sagt uns im Philipperbrief, Kapitel 4, Vers 6, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und ab Vers 12 sagt er dann, ich kann niedrig sein, ich kann hoch sein, mir ist alles und jedes vertraut, beides satt sein, hungern, beides Überfluss haben und Mangel leiden, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Also wir sehen, auch Paulus ist bewusst und klar geworden, es liegt nicht in meiner Hand, es liegt alles in Jesu Hand. Ich muss auf Jesu Macht vertrauen. In Gottes Hand habe ich die besten Lebensbedingungen. Und deswegen bedeutet auf Jesu Macht zu vertrauen für mich, dass ich durch Gebet, Lob und Dank und Hingabe auch alles von ihm erwarten kann. Dass das, wofür ich nicht sorgen kann, dass er dafür sorgen kann. Und Andreas wird uns durch sein Vorbild auf dreierlei Weise zu einem Wegweiser. Durch sein geistliches Anliegen, durch sein missionarisches Anliegen und durch sein Vertrauen auf die Macht Jesu. Und was mir besonders an Andreas gefällt, ist eben diese treue und bescheidene Weise, Jesu Auftrag umzusetzen. Er stellt nichts Großes oder Gewaltiges dar in der Bibel, sondern wir sehen ihn eher vielleicht so ein bisschen hintergründig oder er fällt uns gar nicht auf. Aber er tut seinen Dienst in Bescheidenheit und Treue. Er bringt Petrus in Kontakt mit Jesus. Er bringt Fremde in Kontakt mit Jesus. Und das ist das, was Jesus sich von uns wünscht, dass wir eben seine Zeugen sind. Und es gibt ein Lied, das mir sehr, sehr gut gefällt. Es ist von der christlichen Gruppe Casting Crowns. Und der Text erinnert mich so ein bisschen an Andreas. Und der Text von dem Lied Only Jesus sagt auf Deutsch sinngemäß, die Welt will uns sagen, wir sollen hier auf der Erde uns einen Namen machen, damit sich die nachfolgende Welt an uns erinnert. Aber eigentlich ist Jesus der einzige Name, an den sich die Welt erinnern soll. Und weiter singen sie dann, ich möchte hier auf der Erde kein Vermächtnis hinterlassen. Mir ist egal, ob sich jemand an mich erinnert, Hauptsache, Jesu Name wird an meinem Leben deutlich. Ich habe nur dieses eine Leben zu leben und ich möchte, dass jede Sekunde meines Lebens auf Jesus fokussiert ist. Andreas hat, wie wir festgestellt haben, keinen großen Namen hinterlassen. Er hat kein großes Vermächtnis hinterlassen, aber eben diesen treuen Dienst. Und er ist hinter Jesu großem Namen zurückgetreten. Und auch sowas sehen wir bei Johannes dem Täufer, denn von ihm konnte man auch Demut lernen. Auch Johannes der Täufer hat uns ein bescheidenes Vorbild hinterlassen, indem er gesagt hat, er, also Jesus, muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Ich muss immer kleiner werden, damit Jesus immer größer wird in meinem Leben. Ich muss hinter dem großen Namen Jesus zurücktreten und ihm allein die Ehre geben. Das soll mein Leben sein. Und Andreas hat schlicht und ergreifend das getan, was Jesus sich von uns wünscht. Eben, dass wir in Jesu Fußspuren gehen, die er uns hinterlassen hat. Dass wir seinem Vorbild nacheifern, dass wir tun, was er von uns möchte. Eben, dass wir Menschen mit ihm bekannt machen. Und Andreas hat dies getan, möglicherweise eben ohne ein Mann der großen Worte gewesen zu sein oder ohne ein besonders großer, gewaltiger Mann zu sein oder Prediger zu sein. Und jetzt denken wir nochmal an den Anfang, an das Andreaskreuz. Das Andreaskreuz tut seinen Dienst schlicht an jeder Bahnschranke. Es hängt dort und es hat eine Aussage. Der Schienenverkehr hat Vorrang. Und ich möchte, dass wir, wenn wir das nächste Mal vor einer Schranke stehen und denken, oh je, jetzt muss ich hier ein paar Minuten warten, dass wir vielleicht das Andreaskreuz sehen und an den Apostel Andreas denken und was für ein Vorbild er uns hinterlassen hat, eben dieses geistliche Vorbild, nach dem Messias Ausschau zu halten, dieses missionarische Vorbild, Freunde, Bekannte, Familienmitglieder mit Jesus bekannt zu machen und auf Jesu Kraft zu vertrauen, dass alles in seinen Händen liegt und wir durch unsere Hingabe und unsere Nachfolge auch alles von ihm erwarten können. Möglicherweise ist Andreas an einem solchen Kreuz den Märtyrertod für die Sache Jesus gestorben. Aber die Frage an uns ist, wären wir für ein so großes Opfer bereit, für Jesus zu sterben? Und mit dieser Frage entlasse ich uns in den Sonntag. Ich bete noch mit uns. Herr Jesus Christus, wir danken dir für das Vorbild von deinem Diener Andreas, der, wie wir auch gerade schon gesehen haben und gehört haben, der ein geistliches Anliegen hatte, dir nachzufolgen, ohne Wenn und Aber, der ein missionarisches Anliegen hatte, Menschen mit dir bekannt zu machen und der fest darauf vertraut hat, dass du die Dinge in deine Hand hältst. Und so wollen auch wir dir nachfolgen, wollen dir die Ehre geben und wollen dir einfach danken, dass wir in deiner Schrift ja einfach große Vorbilder haben, die auch unseren Glauben prägen, die uns motivieren und auch herausfordern, mehr für dich zu tun, mehr in Hingabe zu leben, weniger fokussiert zu sein auf unseren stressigen Alltagstrubel. Bitte öffne du uns einfach die Augen, dass wir dich auch nicht aus dem Fokus verlieren. Und wir wollen dich loben und preisen und ja, deinem Namen die Ehre geben. Amen.